Was wir gerade gesungen haben, ist schon so ein bisschen Einstieg in das Thema Herrschaft, Politik, wer herrscht und wie wird geherrscht. Jesus begegnet einem Politiker, ist die Überschrift. Da geht es ja um Macht und Autorität. Wir haben zwei Autoritäten vor uns quasi, eine weltliche Autorität in der Geschichte, die ich euch gleich nahebringen möchte, und eine allumfassende Autorität, Jesus. Es geht um Nikodemus und der begegnet Jesus. Wir sind ja in dieser Reihe, wie Menschen Jesus begegnen, und heute Abend geht es um Nikodemus. In seinem Namen steckt schon Niko, also Sieger, ein siegreicher Mensch, einer, der die Leiter bis nach ganz oben geklettert ist. Wir mögen das ja nicht so ganz, wenn Politik und Glauben sich mischen. Ich glaube, wir haben auch gerade als Menschen, die so sagen, ich nehme die Bibel ernst, man nennt die auch Evangelikale, wir haben ein Problem, und das Problem hat sicher auch seine Wurzeln so ein bisschen in der Zeit von George W. Bush, wo sich Politik und Glaube und Krieg und so alles so gemischt hat. Und seitdem ist man immer, wenn man von Evangelikalen spricht, also Menschen, die das Evangelium wirklich ernst nehmen und danach leben wollen, immer in so einem Generalverdacht. Auf der anderen Seite hoffe ich, und jedenfalls ging es mir so, ich habe mich sehr gefreut, dass unsere Bundeskanzlerin, egal wie man jetzt parteipolitisch steht, dass sie uns Christen auffordert, selbstbewusster zu unserem Glauben zu stehen. Das fand ich auch gut, wenn ein Politiker sowas mal in den Mund nimmt. Man hat nämlich den Eindruck oft, dass der Glaube so versteckt wird, wenn man in die politische Arena geht oder in die Öffentlichkeit, in die Medien. Und ich bin dankbar, dass es viele Christen gibt, die sich in der Politik engagieren, die auch zum Beispiel in Berlin so in einem Gebetskreis sind, miteinander sich unterstützen, parteiübergreifend sich treffen, miteinander beten für das Land, für ihre Entscheidungen, die sie als einzelne Abgeordnete dann treffen müssen. Also kann man nur dankbar sein, wenn Politik in guter Weise auch von dem Glauben getragen wird. Ich lese uns mal vor, das ist im Johannesevangelium Kapitel 3, neugeboren steht oben drüber. So gab es einen Mann namens Nikodemus. Er gehörte zu der Gruppe der Pharisäer und war ein führender Mann in Judäa. Pharisäer ist uns wahrscheinlich bekannt, vielleicht auch sehr einseitig bekannt. Da denkt man gleich an Heuchler und an Menschen, die nicht tun, was sie sagen. Im Island, habe ich vielleicht schon mal erzählt, nennt man die Verkehrshinweisschilder, noch 30 Kilometer bis Gießen oder so, die nennt man Pharisäer, weil man sagt, die zeigen den Weg, aber sie gehen ihn nicht. Also Pharisäer kann man sehr negativ hören. Pharisäer sind aber eigentlich die gewesen, die im Alltag versucht haben, genau das umzusetzen, was sie von dem Wort Gottes her, von der Tora her verstanden haben, und die für sich selbst und andere Regelungen aufgestellt haben, wie man das denn praktisch machen kann. Also eigentlich ein guter Ansatz, wie kriege ich den Glauben in mein Alltagsleben, aber vielleicht auch etwas zu rigoros, zu gesetzlich, zu buchstabengetreu. Dieser Nikodemus war ein führender Mann in Judäa, politisch führend, geistlich führend, denn er war auch ein Gelehrter im Judentum und kannte sich sehr gut aus. Er war Mitglied in der herrschenden Gruppe von Menschen. Er hatte sozusagen es geschafft bis an die Spitze des Staates, allerdings unter einer Fremdherrschaft, nämlich besetzt von den Römern. Also so ganz frei war er dann wahrscheinlich in seinen Autoritäten auch nicht. Was hat er jetzt mit Jesus zu tun? Mitten in der Nacht kam er zu Jesus und sagte zu ihm: Rabbi, Meister, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass du ein besonderer, von Gott gesandter Lehrer bist. Denn niemand kann solche Wunderzeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn sich Gott nicht zu ihm stellt. Das sind schon steile Aussagen. Also wenn er jetzt nachts kommt, denkt man ja heimlich, die Presse ausschalten, die Paparazzi abgehängt, im Dunkel der Nacht mal eben zu Jesus schleichen. Das sagen einige Ausleger. Andere sagen, nachts war die Zeit, wo man sich wirklich Gott widmete und sich mit den theologischen Fragen auseinandersetzte. Der Alltag reißt einen so mit und nachts kommt man zum Nachdenken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr auch manchmal grübelnd auf dem Bett liegt und nachdenkt über den Sinn des Lebens oder was alles so passiert ist am Tag oder wie es weitergehen soll. Die ganzen Fragen, die man so hat, die bringt man ja oft nachts in sich zum Klingen. Er geht zu Jesus, weil er schon sehr viel von Jesus gehört hat. Und in der Anrede, mit der er Jesus anredet, sagt er schon, ich erkenne dich an als einen Meister, als einen Lehrer. Er sagt, Rabbi, Meister, ich will von dir lernen. Jetzt ist jemand, der an der höchsten Spitze angekommen ist, gleichzeitig jemand, der immer noch lernen will. Diese Menschen sind eigentlich leider sehr selten. Die meisten, die irgendwo angekommen sind, denken so, das war's jetzt, ich weiß jetzt alles, ich kann jetzt alles, mir kann keiner mehr das Wasser reichen, ich bin jetzt an der Spitze und ich bin jetzt der Experte und ich habe das alles durchdacht und durchkaut und ich weiß genau, wie es geht. Aber hier in Nikodemus sehen wir jemanden, der immer noch lernen will, der noch offen ist für Neues und der die Dinge hinterfragt und prüft und dann auch den Dingen auf den Grund geht. Also er redet nicht mit 1000 Leuten über Jesus, sondern er geht direkt zu Jesus. Er will Jesus begegnen. Er macht sich auf den Weg, vielleicht damit auch ein Stück demütig, denn Jesus war zu der Zeit noch gar nicht so bekannt, natürlich als Wunderheiler, aber dass Menschen schon erkannt hätten, dass er der Messias ist, das war noch weit entfernt. Vielleicht Einzelne, aber wir wissen das noch nicht so davon. Die ersten waren ja dann Maria und Martha oder Petrus oder so, die das erkannt haben und wo Jesus sagte, sagt's bitte noch nicht weiter. Also es ist noch nicht so weit, dass das jetzt alle Leute wissen sollen. Nikodemus kommt mit einer Frage und einer Schlussfolgerung. Er sagt, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass du ein besonderer von Gott gesandter Lehrer bist. Denn was wir sehen, was du tust, das spricht für sich. Sowas kann kein Mensch aus eigener Kraft tun. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir immer wieder mal die Evangelien lesen und uns vergegenwärtigen, was Jesus eigentlich alles getan hat. Weil das unseren Glauben stärkt, weil wir sehen, das hat er wirklich gemacht. Und es ist auch immer gut, von uns untereinander zu hören, was hat Jesus in meinem Leben gemacht, um uns zu ermutigen und zu sagen, ja, die Wunder, die Jesus tut, die kann kein anderer tun. Keiner kann das tun, was Jesus tun kann. Niemand kann solche Wunderzeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn sich Gott nicht zu ihm stellt. Er sagt nicht, wenn er nicht selber Gott ist, sondern er sagt, was wir sehen, ist, es ist bestätigt von Gott. Irgendwie wie die Propheten vielleicht, die Dinge gemacht haben, wie andere Lehrer, wo man merkt, da stellt sich Gott dahinter, hinter das, was sie tun. Also er hat noch nicht wirklich erfasst, wer Jesus eigentlich ist. Jesus antwortete ihm, ich sage dir ganz klar und deutlich, nur wenn ein Mensch noch einmal geboren wird, und zwar aus der Kraft, die von oben kommt, kann er Gottes Herrschaftsbereich, seine neue Wirklichkeit überhaupt wahrnehmen. Hier geht es um zwei Wirklichkeiten. Die Wirklichkeit, die man mit dem Verstand wahrnehmen kann, die man sich erschließen kann, die man erklären kann, die man beweisen kann, wo man Dinge nachvollziehen kann, wie in der Naturwissenschaft, wo man einen Versuch macht und den kann man 3 Monate später auch nochmal machen. Und wenn man es richtig macht, kommt dasselbe raus. Das sind Dinge, die wir in unserer Wirklichkeit messbar nachweisen können. Aber die Wirklichkeit Gottes geht weit über das hinaus. Das nennen wir dann Wunder. Wenn die Wirklichkeit Gottes in unsere Wirklichkeit hineinkommt, dann können wir das nicht mehr verstehen und nicht mehr erklären. Und trotzdem ist es Realität. Es gibt also mehr als das, was wir mit den Augen sehen können, was wir mit unseren Maßstäben messen und beweisen können. Und Jesus sagt ganz deutlich, nur wenn ein Mensch noch einmal geboren wird, kann er diese Wirklichkeit überhaupt wahrnehmen. Und Nikodemus als gebildeter Mann fragt natürlich nach, wie ist das möglich? Wie kann ein Mensch, der alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Er kann doch nicht noch einmal in den Bauch seiner Mutter kriechen und dann geboren werden. Also Ist ja selbstredend klar, das geht nicht. Was meint Jesus eigentlich? Und Jesus antwortet ihm, ich sage dir ganz deutlich, wenn ein Mensch nicht noch einmal geboren wird, und zwar durch das Wasser und durch den Geist, dann kann er nicht in die neue Wirklichkeit Gottes hineinkommen. Das, was aus menschlichen Möglichkeiten heraus entstanden ist, ist begrenzt und vergänglich, wie die Menschen. Was aber entstanden ist aus dem lebenschaffenden Geist Gottes, das trägt in sich diese Wirklichkeit des Gottesgeistes. Wundere dich nicht über das, was ich sage. Ja, ihr müsst noch einmal ganz neu geboren werden. Der Wind weht, wo und wie er will. Das Geräusch, das er macht, hörst du, aber du weißt nicht, woher der Wind eigentlich kommt und wohin er sich bewegt. Genau das gilt auch für jeden Menschen, der ein neues Leben aus dem Geist Gottes empfangen hat. Aus dem Wissen über Jesus, aus dem Staunen über Jesus, wird durch diese neue Geburt ein Ergreifen, ein Begreifen von Jesus, ein Erleben von Jesus. Das geht nur, wenn wir durch diese neue Geburt den Heiligen Geist sozusagen als Geburtstagsgeschenk dazu bekommen. Wenn Gott in uns Raum hat, wenn wir ihn in unser Leben einladen, wenn wir ihm unser Herz öffnen. Dazu werde ich jetzt mal die Gloria befragen, die bei mir gerade ein Praktikum macht, aber sonst auch im Christustreff aktiv ist, in der Hauskreisarbeit und auch in anderen Bereichen. Und wir haben gedacht, es wäre schön, wenn ich sie ein bisschen interviewe. Gloria, sag mal eben, wer du bist, was du machst. Die hat das Handmikro. Jetzt, versuch mal.
So, ja. Hört ihr mich? Wunderbar. Ja, ich bin Gloria. Und ich studiere hier Erziehungs- und Bildungswissenschaften. Momentan mache ich ein Praktikum bei Elke im CT. Bin auch so im Christustreff unterwegs, arbeite mit und gehe in die Gottesdienste. Ja, soweit erstmal.
Gloria, von neuem geboren. Man kann nicht mehr in den Bauch zurückkriechen, das sagt Nikodemus ganz richtig. Aber was verbindest du mit diesem Begriff von neuem geboren?
Also meine Entscheidung, mit Jesus zu gehen. Und das ist jetzt bei mir 10 Jahre her. Ich bin in einer christlichen Familie groß geworden. Ich bin quasi christlich sozialisiert. Ich bin in eine Gemeinde gegangen, die ähnlich wie der Christustreff ist. Ich wurde als Kind getauft, ich wurde konfirmiert und habe auch ganz klassisch den Kindergottesdienst besucht. Und hatte dann so in meiner Teenie-Zeit, so um die 15, 16, habe ich angefangen zu zweifeln. Ich hatte Fragen wie: Warum lässt Gott das Leid zu? Was ist mit den ganzen anderen Religionen? Liegen die alle falsch? Was ist bei uns jetzt besser? Und hatte dann, die Zweifel waren dann so schwer, sag ich mal, dass ich dann auch, ja, wirklich auch an Gott gezweifelt habe und auch nicht mehr glauben konnte und auch dann von Gott und auch von der Gemeinde, ja, Abstand genommen habe und auch gesagt habe, ich gehe nicht mehr in die Gemeinde, ich möchte da einfach so einen Cut. Und es ging dann so, ich sag jetzt mal so 3, 4 Jahre, und wo ich dann so draußen war, und ich hatte eine Freundin, und die habe ich immer noch, die Freundin, die so an mir dran geblieben ist. Die hat mich dann, hat viel mit mir gesprochen, hat, wenn wir zum Beispiel zusammen im Auto gefahren sind, hat sie immer christliche Musik laufen lassen, obwohl ich die nicht mochte. Das wusste sie auch, hat sie aber nicht gestört. Ich hatte andere Freunde aus der Gemeinde auch, die mich dann später in den Hauskreis eingeladen haben und auch in eine Jugendarbeit. Und da war ich am Anfang auch so ein bisschen skeptisch. Ich hatte erst nicht so richtig Lust darauf, weil ich dachte, was wollen die von mir so ein bisschen? Und dann dachte ich auch, die beten, ist es dann nicht komisch, wenn ich da nicht mitbete? Und habe dann gefragt, ja, ist es okay, wenn ich dann dabei bin? Weil irgendwann hatte ich dann schon irgendwie Lust drauf hinzugehen, aber jetzt nicht wegen dem Glauben, sondern weil ich die Leute halt kannte und ich mochte die und dachte, mit denen Zeit zu verbringen, ist auch cool. Genau, und bin dann ich so mit 19 ungefähr auch in den Hauskreis gegangen und auch in diese Jugend-Erwachsenenkreis. Genau. Und
hat dir denn in der Zeit, ich frage mal einfach so, glaubensmäßig irgendwas gefehlt? Hast du da an was anderes geglaubt oder nach anderen Dingen gesucht?
Nee, also ich habe habe an nichts anderes geglaubt. Lustigerweise habe ich damals schon dran gedacht, ah ja, irgendwann werde ich wieder Christ sein. Ich weiß nicht warum. Und ich hatte in dem Moment, das war so ein bisschen paradox, also auch wenn ich so drüber nachdenke im Nachhinein, weiß ich auch nicht genau, warum ich das gedacht habe. Und ich hatte ja auch diese Zweifel und ich war ja auch nicht in der Gemeinde und wollte auch nicht in die Gemeinde gehen, aber irgendwie dachte ich, ja, irgendwann werde ich wieder Christ sein. Genau. Aber in der Zeit habe ich jetzt auch nicht andere Glaubensrichtungen ausprobiert, kann man vielleicht sagen.
Und hast du Antworten auf deine Fragen in der Zeit gefunden?
Jein. Also ich habe dann später auch einen Alpha-Kurs besucht, aber diese Fragen waren dann auch später nicht mehr wichtig für mich. Also ich bin durch die Freundin, die mit mir im Auto gefahren ist, die waren sehr intensiv, die Gespräche. Und ich erinnere mich an den Abend, wo ich mich quasi wieder für Jesus entschieden habe. Hat mir auch, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir gesprochen haben, sehr intensiv, und sie mich dann irgendwann gefragt hat: Gloria, worauf wartest du eigentlich? Jesus steht hier und möchte in dein Leben treten, und was hält dich zurück? Und das war so ein Moment, also der ist auch schwer in Worte zu fassen, weil es so eine Herzensgeschichte ist. Und in dem Moment, das war nachts, und irgendwie war das so ein, ich wusste, dass Jesus in dem Raum ist, und ich wusste, dass Jesus mich fragt und wirklich es auch auf einer persönlichen Ebene ist, abgesehen von meiner Freundin, die auch dabei ist. Und er sagt, ich möchte gerne mit dir mein Leben wieder gehen, komm wieder zu mir zurück. Und in dem Moment hatte ich auch keine Argumente. Ich weiß noch, ich saß so da und dachte so, ja, jetzt fällt mir nichts ein, was ich dagegen sagen könnte. Genau, und habe den Abend dann gesagt, ja, doch, ich möchte eigentlich ganz gerne wieder mit Jesus mein Leben gehen, und habe dann mit meiner Freundin zusammen gebetet, und sie hat mir dann ganz viel Literatur gegeben und tolle Hefte, die man so am Anfang lesen kann. Genau. Und wie gesagt, diese Fragen, die ich hatte, und die Zweifel, die waren dann weg und die waren nicht mehr wichtig in dem Moment. Ich habe den Alpha-Kurs später dann besucht, und da wird auch das Thema Leid behandelt, aber also, und ich habe mich da im Laufe der Jahre dann auch mit den anderen Religionen beschäftigt. Aber in der Zeit war es dann nicht mehr ganz so präsent.
Du sagst, du hast Jesus in dem Moment gespürt, oder das ist schwer in Worte zu fassen, hast du gesagt. Hat sich denn was verändert in dieser Begegnung oder nach dieser neuen Begegnung in deinem Leben?
Ja, also ich hatte ja viel, ich sag mal so, Kinderglauben gehabt, und wo ich einfach viel einfach aufgenommen habe und geglaubt habe, wie man das als Kind macht. Und habe dann, nicht zu Beginn natürlich, aber dann mit der Zeit, einfach einen lebendigeren Glauben gehabt als zuvor. Und es hat sich natürlich auch entwickelt. Aber ich habe da mehr Wahrheit und mehr Leben drin gespürt und auch erlebt. Also dass es nicht nur Worte sind oder Geschichten, die ich gehört habe und die ich wiedergeben kann, sondern dass da auch was dran ist. Und dass das so, dass mein Herz auch dabei ist. So.
Mhm. Genau. Jetzt gibt's ja noch diesen einen Vers: Wir wissen nicht, wo der Wind herkommt und wo er hingeht. Und so sind die Menschen, die mit Gottes Geist erfüllt sind oder leben. Wie erlebst du das, diese Führung durch Gott? Wie führt Gott dich?
Ziemlich cool. Also eine Geschichte ist jetzt schon 6 Jahre her. Da hat mir Gott quasi eine Arbeitsstelle geschenkt. Und zwar habe ich eine Ausbildung gemacht und habe dann noch ein bisschen gearbeitet und wollte aber von dem Betrieb gerne weg und was Neues machen. Und ich habe dann auf einer Party mit einem Mädel geredet, und die hat erwähnt, ja, in ihrer Gemeinde, die haben auch einen Blumenladen, also ich bin Floristin, und ja, vielleicht könnte es ja was werden. Und irgendwann bekomme ich einen Anruf von meiner zukünftigen Chefin, dass ich, ob ich einen Job haben möchte, sie hätten eine Stelle frei und ich könnte vorbeikommen. Und ja, später habe ich dann angefangen zu arbeiten, und es ist eigentlich ziemlich cool, dass ich eigentlich nichts für diese Stelle getan habe. Die Chefin hat mich angerufen, und ich hatte auch einen ziemlich tollen Vertrag. Also man hat eigentlich keinen unbefristeten Arbeitsvertrag ohne Probezeit. Das ist für mich auch immer noch mal was Besonderes. Und da war ich dann auch eine Weile und habe dort gearbeitet.
Ja. Das ist natürlich jetzt eine Erfolgsstory. Es gibt ja manche Leute, die suchen einen Job und finden keinen. Du bist
ja,
sogar
angerufen worden. Ich habe auch schon mal gesucht für einen Job, also so ist nicht.
Aber wie erlebst du das jetzt im Alltag, an der Uni oder in deinem Privatleben? Wie lebst du das mit Jesus?
Also ich muss gerade sagen, besonders das letzte halbe, dreiviertel Jahr war ziemlich intensiv, beziehungsweise wo ich Gott auch nochmal näher kennengelernt habe und auch auf einer neuen persönlichen Ebene. Viel hat auch Gebet mit Freunden in Gruppen bewirkt. Also ich finde es super ermutigend und bereichernd und aufbauend, mit Leuten zu beten, Personen, die dann beispielsweise Bilder für einen haben oder auch einen Zuspruch für jemanden oder für mich haben oder ich auch für die Personen selbst von Gott. Also das erfüllt mich einfach immer total gern, nicht gern, erfüllt mich. Und ich habe auch in dieser Zeit angefangen, mit Gott spazieren zu gehen. Also ich war nie ein Spaziergänger, ich fand es immer langweilig, da kommt man nicht so schnell voran und das dauert so lang. Und dann war ich immer so, ja, spazieren gehen. Und dann habe ich angefangen, einfach rauszugehen und bin so durch die Natur gelaufen und ich habe dann gemerkt, wie viel mir das gibt. Also ich dann auch wirklich zum Teil, wenn es mir nicht gut ging, echt mal bei Gott ausgekotzt habe tatsächlich und ich auch gemerkt habe, dass ich beruhigt wurde, dass ich auch da ja, Gott, nicht Gottes Stimme, aber schon so ein Reden in meinem Herzen auch von Gott bekommen habe, was mich dann so ein bisschen runtergebracht hat und ich dann auch dankbar sein konnte und sagen konnte, hey, danke Gott, dass du mich siehst und meine Probleme oder meine Verwirrtheit, was auch immer. Und selbst wenn ich spazieren gegangen bin oder ja Zeit mit Gott verbracht habe und ich jetzt nicht ein Reden gehört habe oder irgendwie jetzt so was konkret von Gott kam, war ich trotzdem erfüllt und es war trotzdem gut, eine gute Zeit, die ich mit Gott verbracht habe. So. Und das ist einfach für mich auch sehr wertvoll. Und ja, gerade durch Gebet und auch durch klar auch durchs Bibellesen und je nachdem, was auch gerade so ansteht, merke ich schon, dass das auch ein anderes Führen ist. Also durch, ja, ist auch wieder schwer in Worte zu packen, was man so im Inneren, im Herzen erlebt, aber schon dann so ein, wo dann Gott irgendwie einen Gedanke auf etwas richtet. Also schon manchmal würde ich sagen, dass ich auch durch Gedanken eine Richtung bekomme oder dass irgendwas im Herzen dann sich verankert oder auch so Impulse von externen Personen kommen, also auf unterschiedliche Weise.
Okay, vielen Dank.
Bitteschön.
Man könnte jetzt ganz viele von euch auch fragen, wie ihr das erlebt. Wir könnten jetzt auch eine Phase machen, wo man mit dem Nachbarn redet. Keine Angst, das machen wir jetzt nicht. Aber ich möchte diesen Gedanken aufnehmen, was sich ändert, wenn der Heilige Geist in meinem Leben Raum hat. Und zwar viel Raum hat. Allen Raum hat, den ich ihm geben kann. Wenn ich aufräume, damit er noch mehr Raum hat. Weil ich glaube, dass es ein ganz großer Unterschied ist, ob ich mein Wissen über Jesus vergrößere, ob ich alle Geschichten kenne, ob ich genau weiß, wie, wann, was Jesus gemacht hat, ob ich ein Gelehrter bin über den, die glauben, oder ob ich durch den Heiligen Geist Dinge anders verstehe, anders verinnerlichen kann. Also ein dummes Beispiel, ob ich in Schwarz-Weiß oder in Farbe gucke, ob noch mal etwas klarer wird, noch etwas mehr in mein Leben hineinspricht. Ich kann das von mir auch nur sagen, so ähnlich wie Gloria auch gesagt hat, dass ich sehr, sehr viel wusste, alle Geschichten für wahr gehalten habe, schon an Jesus geglaubt habe, aber erst in dem Moment, wo ich Jesus mein Leben wirklich anvertraut habe und gesagt habe, du sollst jetzt der Herr in meinem Leben sein, erst da ist es in mein Leben hineingerutscht, diese unheimliche Freude, jetzt ein Kind Gottes zu sein und auch die Bibel plötzlich ganz anders zu verstehen, ganz anders zu mir reden zu lassen. Jesus macht das hier ganz, ganz, ganz klar und sagt, es geht nicht anders, als dass du dein Herz so weit öffnest, dass der Heilige Geist in dir Raum hat. Aus eigener Kraft kannst du Jesus nicht verstehen. Und das merken wir auch in Diskussionen, in Argumentationen über den Glauben, in Gesprächen vielleicht auch, in die ihr verwickelt seid, in Seminaren, in denen man vielleicht in der Theologie sitzt, wo man merkt, da fehlt so dieser direkte Kontakt zu Jesus. Und deswegen kann derjenige auch gar nicht verstehen, worüber ich rede oder was ich meine, weil das nicht in seinem eigenen Herzen bestätigt wird durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist als Mittler, als der, der uns erklärt, was Jesus eigentlich will. Nikodemus hat es noch nicht ganz begriffen. Ich lese weiter ab Vers 9. Nikodemus erwiderte noch einmal, wie soll das möglich sein? Jesus antwortete ihm, du bist doch ein Professor, ein Lehrer, auf den das Volk Israel hört. Und das weißt du nicht? Klar und deutlich sage ich dir, wir sprechen über das, was wir kennen und wir machen Aussagen über das, was wir gesehen haben. Also die Wunder, die Aussagen von Jesus. Aber ihr nehmt unsere Aussagen ja nicht als Wahrheit an. Doch wenn ihr mir schon nicht glaubt, wenn ich über Dinge rede, die alltäglich und offensichtlich sind, wie werdet ihr mir dann Glauben schenken, wenn ich über Dinge spreche, die sich in der Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit abspielen? Also wie komme ich mit den Dingen zurecht, die man nicht mit dem Verstand erklären kann? Die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit. Kein einziger Mensch ist in diese Wirklichkeit des Himmels eingedrungen, außer einem. Das ist der, der aus dieser Wirklichkeit Gottes herabgekommen ist, der von Gott Beauftragte, der Menschensohn. Hier spricht Jesus über sich selbst. Er kommt aus der Wirklichkeit Gottes in unsere begrenzte, durch Raum und Zeit eingeschränkte Wirklichkeit hinein. Die Wirklichkeit Gottes ist so anders, dass wir sie mit Worten oft gar nicht beschreiben können. Und wie Mose damals in der Wüste die Bronzeschlange weit sichtbar und hoch anbringen ließ, so wird auch der von Gott gesandte Menschensohn in die Höhe gehoben werden. Da spielt er an auf eine Geschichte bei Mose, wo eine große Not, eine Krankheitsnot über das Volk Israel kam und dann Mose eine Schlange auf einen Stab steckte und jeder, der auf diesen Stab und auf die Schlange schaute, wurde gesund. Und das ist der sozusagen das Gegenstück zu Jesus am Kreuz. Wer auf Jesus schaut, wer Jesus in sein Leben hineinlässt, der wird gerettet. Jeder, der ihm das Vertrauen schenkt, wird das ewige und unzerstörbare Leben haben. Ja, Gott hat diese ganze Welt so in seiner Liebe umfasst, dass er seinen Sohn, der sein Ein und Alles war, hingab. Dafür ist es jetzt so, keiner, der sein Vertrauen auf ihn setzt, geht verloren. Wer ihm aber vertraut, der hat damit das Leben voller Ewigkeit. Denn Gott hat den Sohn nicht in die Welt hineingeschickt, damit er die Welt verurteilt. Nein, seine Absicht war es, dass die ganze Welt durch ihn von Gottes Heil und Frieden erfasst wird. Jeder, der sein ganzes Vertrauen auf ihn setzt, hat das Gericht schon hinter sich gelassen. Wer aber nicht auf ihn vertraut, der hat damit schon sein Urteil empfangen. Denn er hat sein Vertrauen nicht auf ihn gesetzt, den einzig geborenen Sohn des wahren Gottes. Das Vertrauen auf Jesus setzen. Vielleicht wieder ganz neu. So wie wir es gehört haben, nach einer Zeit des Zweifelns, der Skepsis, des Verzweifelns vielleicht auch, des Aufgebens, den Glauben hinter sich lassen, weil man so viel weiß, aber so wenig erlebt, dann ist die Chance da, sich für Gottes Geist ganz neu zu öffnen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aber auch zum wiederholten Mal zu sagen, ja, ich will diese Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit ganz neu entdecken. Ich will ganz nah bei Jesus sein. Ich will seinem Geist in mir Raum geben, damit ich das wirkliche Leben nicht verpasse. Man kann sehr lange in einer christlichen Gemeinschaft christlich sein und meinen, man hat es schon ergriffen. Aber wenn diese christliche Gemeinschaft wegfällt, dann fällt man auch manchmal aus dem Glauben heraus, weil es nicht in einem lebt. So ging es mir, als ich anfing, mich mit Jesus intensiver zu beschäftigen. Da war ich super fromm, samstags zwischen 15 und 18 Uhr, weil da war unser Jugendkreis. Aber 18.30 Uhr saß ich in der Straßenbahn in die Disco und den Rest der Woche hatte ich mit Gott und Glauben nichts zu tun. Da waren ja keine Christen um mich rum. Ich konnte also immer super fromm sein, wenn ich in einer christlichen Gemeinschaft war. Aber wenn ich alleine war, war das alles weg. Dann wirkte das irgendwie nicht mehr. Das war fast so wie, keine Ahnung, wie eine Droge, die da wieder aufhört zu wirken. Bis ich diese Begegnung mit Jesus hatte. Diese ganz persönliche Begegnung, wo ich wusste, jetzt ist Jesus in mein Leben gekommen und er wird bleiben bis in die Ewigkeit. Das wird nichts und niemand mich mehr aus seiner Hand reißen können. Und ich werde nicht mehr von ihm getrennt werden. Keiner, der sein Vertrauen auf ihn setzt, geht verloren. Wer ihm aber vertraut, der hat damit das Leben voller Ewigkeit. Ich denke, Nikodemus hat das verstanden. Das steht jetzt hier nicht in dem Text, dass Nikodemus dann dieses Gebet gesprochen hat und bekehrt war. Aber wir begegnen ihm noch zweimal. Einmal im Johannes 7, da regen sich die Menschen auf über Jesus. Es gibt einen Aufruhr bei einem großen Fest der Juden. Und Nikodemus mit seiner diplomatischen, politischen Art bringt die Menge dazu, sich zurückzuziehen, und argumentativ deeskaliert er eigentlich und sagt, eigentlich geht das doch nicht, dass wir jetzt hier so im Schwung und Pöbel auf Jesus losgehen. Eigentlich braucht er ja, wenn überhaupt, dann ein vernünftiges Gerichtsverfahren. Wir können ja nur nach Gesetz und Ordnung handeln, und die Menschen ziehen sich zurück. Und er begegnet uns noch einmal in Johannes 19, als Jesus gekreuzigt ist. Da kommt er mit Josef von Arimathea und er bringt 30 Kilo Narde mit, also Salböl, und er salbt den Leib von Jesus für das Grab und legt Jesus ins Grab. Und er hat sich nicht geschämt, diese Dinge für Jesus zu tun, auch öffentlich, weil es ist ja überliefert worden. Das war jetzt nicht eine Nacht-und-Nebel-Aktion, sondern darüber sprach man, das war bekannt, dass auch Nikodemus dabei war. Und es wird extra gesagt, das ist der Nikodemus, der nachts zu Jesus gegangen ist. Also er ist wirklich festgenagelt auf diese Handlung, dass man genau weiß, das ist dieser Nikodemus, der nachts mit Jesus geredet hat. Nikodemus steht zu seinem Glauben, obwohl es gefährlich war. Man erzählt oder sagt, dass es bei den Kreuzigungen so war, dass oft die Menschen, die unter dem Kreuz standen, wenn einer gekreuzigt wurde, wenn die Gefühlsregungen zeigten, wenn die anfingen zu weinen, weil jetzt jemand stirbt, dem sie sehr nahe sind, dann wurden die Leute mitverhaftet und mitgekreuzigt. Weil man sowas mit Stumpf und Stiel quasi ausrotten wollte. Und Nikodemus als einer der Politiker seiner Zeit, als einer der Leiter und Führer, tut Jesus diesen Dienst, ihn einzubalsamieren und ihn zusammen mit Josef von Arimathea in dieses Grab zu legen. Wie viel mehr wird er sich gefreut haben, als er hörte und erlebte, dass Jesus nicht mehr in diesem Grab liegt. Dass es vergebene Mühe war, weil Jesus nach 3 Tagen schon auferstanden ist. Nikodemus macht es uns vor, was es heißt, vom Hören über zum Begegnen zu kommen. Vom Wissen zum Erleben. Vom Nachfragen zum Glaubensfest werden. Wir haben uns für heute Abend überlegt, dass wir vorne ein Kreuz hingelegt haben. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Es steht so halb gelegt an den Altar. Und da sind auch 2 Dinge. Einmal Zettel, auf die man seinen Namen schreiben kann, wenn man sagt, ich will das nochmal neu festmachen mit Jesus. Vielleicht zum allerersten Mal, dass du sagst, ich habe viel gehört, ich bin schon lange dabei, eigentlich kenne ich das alles, aber ich will es jetzt mal wirklich so festmachen, dass ich sagen kann, ja, ich bin jetzt von Neuem geboren. Oder vielleicht sagst du, ich habe dem Heiligen Geist gar nicht so viel Raum in meinem Leben gegeben. Ich merke, dass ich da lasch geworden bin, dass es nicht mehr so in mir brennt, dass ich nicht mehr so nah dran bin, dass ich in den Fragen hängen bleibe und nicht mehr zu den Antworten durchdringe, dass mir die Bibel nichts mehr sagt, wenn ich sie lese. Dann lade ich dich ein, dich ganz neu erfüllen zu lassen mit diesem guten Geist Gottes. Es werden Mitarbeiter da sein, die mit dir beten, wenn du das möchtest. Oder du kannst auch einfach so zum Kreuz gehen, deinen Namen aufschreiben, ans Kreuz heften. Und dann liegen da auch Zettel als Bestätigung, die kannst du dir dann mitnehmen, ein Bibelvers für dich ganz persönlich, als Bestätigung für das, was du heute bei Jesus festgemacht hast. Ich möchte noch beten. Herr, wir können dich nicht erkennen, beweisen, können deine Wirklichkeit nicht in unsere Worte fassen, können nicht wirklich verstehen, wie anders du bist als wir und als wir in unserer Wirklichkeit von dir erleben können. Danke, dass du mehr bist als das, was wir beweisen und erklären können. Danke, dass du uns zum Staunen bringst. Danke, dass du unser Herz berührst, dass dein guter Heiliger Geist uns immer weiterführt, dass du uns den Weg zeigst, den wir gehen sollen, dass du uns neu belebst, erfrischt, ja, uns neu deinen guten Heiligen Geist schenkst, denn wir dich darum bitten. Danke, dass du selbst jetzt hier bist. Amen.